Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach. Der Cartoonisten, Ohrenschmaus, zwei Strichhopp-Button aus.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. Mir gegenüber sitzt wieder mal Olli Hilbring.
Ja, und mir gegenüber sitzt Michael Holtschulte, auch Cartoonist seines Zeichens.
Aber wir sitzen nicht alleine hier.
Wir sind heute nicht, du bist nicht allein. Nein, wir haben einen Gast.
Ja, ich habe dir da Besuch mitgebracht sozusagen.
Ja, ich freue mich, ich habe ihn ja schon gesehen.
Ich möchte das ankündigen mit ganz großes Kino heute.
Ganz großes Kino? Ich hätte es anders angekündigt.
Wie? Bitte mach einfach.
Ich hätte gesagt, wir haben zu Gast den Steven Spielberg des Ruhrgebiets, den Quentin Tarantino von Mülheim an der Ruhr. Hier, Freunde, für euch Alexander.
Um das ganz kurz für unsere Hörer zu beschreiben.
Ja, ja, was denn?
Er macht gerade Facepalms ohne Ende. Nein, wir haben mitgebracht, oder?
Ja.
Ich habe mitgebracht, dir mitgebracht, den Alexander Waldhelm, ein Regisseur aus Mülheim.
Ja, an der Ruhr.
Ganz kurz vielleicht, warum ich ihn mitgebracht habe oder wie wir uns kennengelernt haben. Er hat mehrere Filme gemacht, aber mit seinem Erstlingswerk hat er quasi bei einer Veranstaltung rund um Depressionen in Essen als Eisbrecher den Film zeigen dürfen. Und im Anschluss saßen wir dann zusammen auf der Bühne als ja Talkgäste einer Moderation. Der René Steinberg war auch mit dabei,
ja,
weil der nämlich auch in dem Film mitgespielt hat. Das ist auch ein Bekannter von dir, Olli. Also so schließt sich hier quasi gerade so ein bisschen der Kreis. Der wird sich heute noch mehr schließen, wirst du gleich merken.
Um Gottes Willen.
Ja, als wir uns dann nach dem Talk unterhalten haben, Alex und ich, hat sich dann rausgestellt, dass wir sogar zusammen studiert haben.
Nein, so. Freunde. Hallo, Alex.
Herzlich willkommen.
Hallöchen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben also zusammen studiert, ist vielleicht etwas irritierend. Wir haben zumindest parallel miteinander studiert.
Wir haben auch ziemlich das Gleiche studiert. Wir haben sogar in gleichen Vorlesungssälen
gesessen. Was habt ihr denn zusammen parallel studiert?
Ja, zuerst einmal natürlich an der Ruhr-Uni in Bochum.
Ja, als du Bochum. Hast, der Alex hat ein Shirt an, Ruhr-Universität Bochum,
so seit groß 1965. So groß draufgeschrieben,
dass sogar ich es ohne Brille lesen kann.
Ja, was hattest du genau studiert?
Ich habe Germanistik und Medienwissenschaften gemacht.
Diese Germanistik habe ich ja auch unter anderem studiert. Und ich denke, dass wir da auch irgendwo zusammengesessen haben. Wir haben ja echt zum gleichen Zeitraum studiert. Ja,
gleiches Aber Gebäude, gleiche Zeit.
Es waren ja auch so
zwei
viele
Germanisten
Leute
hier am Start, da muss ich natürlich aufpassen. Ich bin ja Kosmopolit und ich bin ja überhaupt, mit so weit habe ich ja gar nichts am Hut.
Der dritte im Bunde aus dem Jahrgang wäre ja noch Oliver Uschmann. Damit hätten wir dann alles abgedeckt. Cartoonist, Filmemacher und Literat.
Sehr gut.
Ne? Den hast du wahrscheinlich dann auch nicht so direkt.
Kennst du den auch?
Ich kenne ihn nur vom Namen her, persönlich nicht.
Okay.
Germanistikstudium und das andere, was du gerade erwähnt hast, ich weiß schon wieder vergessen.
Medienwissenschaften.
Guck mal, er hat aufgepasst.
Da ist die Frage, wie kommst du auf einmal zum Film?
Auf einmal zum Film ist falsch. Ich habe also bin Jahrgang 75 und wenn andere Teenager, 15, 16, 17-Jährige, das schwarze Auge gespielt haben oder irgendwas an ihren C64 oder C128 gezockt haben, dann habe ich mir mit meinem Kumpel Micha einen Film nach dem anderen reingepfiffen.
Okay.
Der Rekord waren mal 7 in einer Nacht.
7 in einer Nacht? Kennst du die noch? Weißt du noch, welche 7 das waren?
Keine Ahnung. Also nicht, von irgendwelchen uralten VHS-Kassetten, irgendwelche B-Movies. Aber es war irre. Also wir haben Nächte mit Filme gucken verbracht.
Ich weiß noch, welchen VHS-Film ich als erstes gesehen habe.
Und zwar?
Auf dem Highway ist die Hölle los.
Ich weiß nicht mehr, was ich als erstes gesehen habe, aber ich weiß, was mich als Sechsjähriger am meisten beeindruckt hat. Ich habe das Omen gesehen als Sechsjähriger.
Oh, das war vielleicht keine kluge Entscheidung.
Absolut nicht, weil man rechnet nicht mit so offenen Enden.
Ja, das bleibt auf jeden Fall hängen. Ich habe mit 14, glaube ich, muss es gewesen sein, Muttertag gesehen. Ui. Auch ein ganz schrecklicher Film. Da bleiben auch Szenen, also kann ich jetzt noch ganz genau beschreiben. Ich habe den einmal gesehen, den Film, weiß aber, kann dir die Szene ganz genau beschreiben.
Aber
ich beschreibe die jetzt nicht, ganz scheiß Film.
Ist wahrscheinlich besser, sie nicht zu beschreiben. Der einzige Film, der mich so stark negativ beeindruckt hat, war die King-Kong-Version von 33.
Oh.
Diese Schwarz-Weiß-Geschichte mit der ganz schlecht, weil mein Großvater wollte mir einfach einen Gefallen tun. Da war ich auch ungefähr 6. wir gucken den jetzt, Junge. Und dann haben wir den auch geguckt. Und darunter haben meine Eltern ungefähr ein halbes Jahr noch gelitten.
Echt?
Weil ich ein halbes Jahr lang irgendwie nur bei geöffneter Tür schlafen konnte. Also das war, was ich auch paradox finde übrigens, weil wenn die Tür King offen Kong ist,
passt kann, nicht unter das Bett.
Ja, aber wenn genau. die Tür offen ist, kann King Kong ja theoretisch rein. Also
und sein Vater hatte auch so behaarte Arme.
Das, wie man auf einmal dann zum Film kommt, das habe ich ja jetzt nicht ohne Grund gesagt. Du hast halt eben eigentlich etwas Artfremdes studiert, aber du hast als Jugendlicher schon zumindest passiv als Konsument irgendwie ein Faible für Filme gehabt. Und
ja, ich würde artfremd gar nicht sagen, denn ich habe damals angefangen, also ich bin damals zur Uni, zur Immatrikulation und ich wusste, ich will Deutsch und Englisch studieren. Das wusste ich. Und dann sagte mir die Dame da, ja, sie brauchen aber noch ein drittes Fach. Das war damals noch so. Und ja, dann habe ich gefragt, was haben Sie denn? Was haben Sie denn da? Und dann werde ich nie vergessen, dann hob die so ein DIN A4 Blatt hoch, wo in maximal Schriftgröße 8 alle Studiengänge der Ruhr-Uni drauf waren, weil die Ruhr-Uni Bochum ist eine der wenigen Volluniversitäten. Da kannst du alles studieren. Und dann habe ich halt so geguckt und dann habe ich gesehen, ah, Film- und Fernsehwissenschaften. Ja, ich gucke gerne Filme und ich sehe gerne Fern. Nehme ich. Und die hat sich kaputt gelacht und sagte, ja, ja, Sie und ganz viele andere wollen das auch. Und dann musste ich auf eine Warteliste und ich habe den Platz im 4. Nachrückverfahren bekommen.
Oh.
Und weil ich den im 4. Nachrückverfahren bekommen habe, hatte ich dann wenig später die Möglichkeit, dann auf Medienwissenschaften zu gehen.
Vom passiven Filmegucker als Jugendlicher, wann ging das los, dass du wusstest, du möchtest selbst Filme machen?
Ich wollte eigentlich nie einen Film machen. Ich hatte mir immer mal vorgenommen, nachdem ich mir Notizen gemacht habe, wenn mir irgendwas Lustiges passiert ist oder wenn ich von irgendwas Lustigem gehört hatte oder mir was Lustiges eingefallen ist, habe ich tatsächlich mir das Ganze aufgeschrieben und also absolutes Klischee, Schublade, Zettel und dann ein Zettel nach dem anderen da rein. Und mein Ziel war es eigentlich, ein Drehbuch zu schreiben und das zu verkaufen.
Mhm.
Und das habe ich einem befreundeten Fotografen und Kameramann erzählt und der hat mich aber falsch verstanden. Und dann sagte der, oh ja, da mache ich die Kamera. Und da habe ich sofort angefangen nachzugrübeln. Weil damit hatte ich den Kameramann, ich hatte den Produzenten, den Regisseur, den Drehbuchautor und ein Kumpel von mir, der hatte ein eigenes Tonstudio und ich wusste, der wird auch mitspielen. Und da hatte ich schon so viele entscheidende Positionen besetzt, dass ich dann echt gegrübelt habe, wo könntest du denn jetzt im schlimmsten Fall landen, wenn es nicht funktioniert? Ja, und im Grunde war das Ergebnis, ja, ich würde genau da landen, wo ich jetzt gerade bin und dann kann ich es auch probieren.
Also der Film, über den du da redest, das war Pottkinder heißt er, ne?
Ganz genau.
Hat der noch so einen Untertitel, Pottkinder?
Pottkinder, ein Heimatfilm.
Ein Heimatfilm.
Das hat aber auch eine Geschichte, weil ja. ich auch nie vergessen werde, wie der damalige Cutter, der Michael, also der Mann mit dem Tonstudio, der hieß auch Michael, und ich, wir saßen da und ja, wir müssen jetzt aber auch den Film einem Genre zuordnen. Das geht nicht anders. Und dann haben wir da gegrübelt und wir haben uns die Köpfe zermartert, denn es war unzweifelhaft kein Actionfilm, kein Science-Fiction-Film, kein Liebes. Wir sind alles durchgegangen und am Ende kamen wir darauf, am ehesten ist dieser Film dem Genre Heimatfilm zuzuordnen. Also heißt der Pottkinder ein Heimatfilm.
Mhm. Okay, man hätte jetzt vielleicht auch noch auf Komödie kommen können, zumindest vielleicht eine Tragikomödie. Wir haben ja auch das Thema Depressionen in dem Film, aber du hast ja sehr, sehr viele Leute gefragt, die in ganz, ganz kleinen Rollen auf einmal auftreten und da schließt sich halt auch ein Kreis. Da ist zum Beispiel Hennes Bender mit dabei oder Thorsten Sträter. Die als
Pörtner, ne?
Pörtner, genau.
Genau. Ich habe also den Film nicht gesehen und weiß es ganz genau, Michael.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Nein, es ist tatsächlich so. Also mir war völlig klar, weil ich ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet habe. Niemand interessiert sich für einen Film, den Alexander Waldheim aus Mülheim gemacht hat, wo irgendwelche Mülheimer und Mülheimerinnen mitspielen, ja. die keiner kennt.
Anverwandte vielleicht.
Und maximal, sofern sie noch leben. Und dann habe ich mir halt überlegt, wen könnte man denn fragen, ob er mitmacht? Und der erste, den ich gefragt habe, war Andy Brinks. Aus dem einfachen Grund, Andy wohnte direkt auf der anderen Straßenseite.
Und Andy macht alles mit.
Genau. Das war
ja, aber Andy wurde ja auch reichlich belohnt von Alex dann noch. Ich weiß nicht, ob du das auch dann schon gesehen hast. Er ist ja maßgeblich beteiligt an dem Film.
Full Circle,
genau.
Ja.
Der Mann hat sich vorbereitet, das ist wirklich fantastisch.
Ja, das weiß ich auch.
Und der Wikipedia-Eintrag war relativ übersichtlich. Ne?
Den Film habe ich zum Beispiel gesehen, da war ich auf der Premiere in der Lichtburg.
Ich auch.
Ja, und dann haben wir uns ja schon mal, da sind wir uns schon mal begegnet, ohne dass wir es wussten.
Und ich war im Autokino bei dem Film. Mit anschließendem Live-Konzert und Andi hat mir die Blu-ray dann nochmal zugeschickt.
Ah, ja.
Die Blu-ray hätte ich tatsächlich, bevor wir uns kennengelernt haben.
Witzig.
Und jetzt habe ich dann in der Vorbereitung gemerkt, ich habe einen Film von ihm zu Hause.
Oh, wie aufregend. Nein, und ich habe dann wirklich geguckt.
Ach, du bist das?
Ich habe also geguckt, wen kann ich fragen? Und ich habe mit Andi angefangen und habe dann Christian Hirdes gefragt. weil ich nämlich mit Christian, der ja eine Zeit lang auch mal als Otto Normal Kabarett gemacht hat, mit dem habe ich als Kind Tischtennis gespielt.
Ach.
In Mülheim. Und der hat auch sofort zugesagt. Und
aber der wohnt doch in Bochum jetzt,
genau,
oder nicht? Der
ist
im, also der ist
im
aus
Studium
Mülheim
ist der hängen geblieben.
Ja, okay, okay, weil ich habe den in Bochum verordnet, ja.
Aber wenn du so Mülheim durchgegangen bist, warum hast du nicht Helge Schneider gefragt?
Habe ich.
Aber Helge wollte nicht, ne?
Nein.
Ja, ist schwierig,
oh Gott,
schwierig.
Oh Gott, offene Wunde hier.
Nein, nein, nein.
Tut mir leid.
Ich muss los.
Also wen hast du dann gefragt?
Ich hab mir auch überlegt, halt, wie ich die Reihenfolge setze.
Ja.
Ich habe dann also Christian und Andi gefragt, die haben beide zugesagt, habe ich mich sehr gefreut. Dann habe ich René angeschrieben und das war auch sehr witzig, denn da stellte sich dann raus, dass René und ich parallel bei damals noch Antenne Ruhr gearbeitet haben, was jetzt Radio Mülheim ist. Und bei René weiß ich noch ganz genau, dem habe ich geschrieben und der hat exakt 15 Minuten später zurückgeschrieben und zugesagt. Und mit den dreien im Rücken habe ich mich dann getraut, Gerburg zu fragen, Gerburg Jahnke.
Ah, okay.
Aus Oberhausen.
Genau, aus Oberhausen.
Die verehre ich ja, ne? Bin
ich
ein
auch.
Großer Fan. Ne?
Ich auch.
Du hast du auch schon getroffen, oder nicht?
Nein, ich glaube nicht.
In Herten bei Ausstellungsöffnung?
Nee.
Um Dorte?
Ihren Mann kenne ich.
Hm. Auch ein Granatentyp.
Ja.
Und dann hat Gerburg hat auch zugesagt. Und dann habe ich mich getraut, noch ein paar andere zu fragen. Die lustigste Zusage kam von Wilfried Schmickler. So wie der zugesagt hat, haben andere abgesagt. Also das werde ich auch nie vergessen. Da saß ich irgendwie im Regionalexpress nach Düsseldorf. Und mein Handy klingelte lautlos, selbstverständlich, private Nummer, keine Ahnung, wer da dran ist. Aber ich dachte mir, boah, das könnte wichtig sein, ne? Du wartest auf so viele Nachrichten. Dann bin ich dran gegangen, Alexander Waldheim. Ja, Schmickler hier. Sie können mich einplanen. Ich mache mit. Für lau. So. Und der saß dann auch während der Dreharbeiten, das werde ich nie vergessen, da war dann auch, der WDR war da im Radio. Und die haben den auch gefragt, wieso haben sie denn mitgemacht? Und da sagt er, ja, hatten schon so viele Kolleginnen und Kollegen zugesagt, da dachte ich mir, das kann ja nichts Schlechtes sein. Aber er wirkte immer so, als würde es ihm gar keinen Spaß machen, aber er hat es halt super gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er es ungern gemacht hat, so gut, wie er es gemacht hat.
Ist schon so, ne, wenn man ein paar Leute schon auf der Liste hat, dann, ja, dann wird's leichter, ne?
Das ist der Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben werden.
Oh, wie schön.
Oh,
Fritz war auch dabei. Also Fritz war auch dabei.
Dass der Lothar Matthäus so Dinge da raushaut, ist irre.
Der biblische Lothar Matthäus, ja. Das ist eigentlich
führt mich irgendwie, ich habe heute die Trauerfeier von Franz Beckenbauer vom Kaiser gesehen.
Ja, aber kein Fußball heute.
Nein, nein. Es war auch kein Fußball, sondern eine Trauerfeier.
Ich wollte gerade noch sagen, dass halt Fritz Ekenga auch Mann der ersten Stunde ist. Er ist also auch einer von denen, die bei allen drei Filmen dabei waren. Und das war auch, also das war schon für mich, der ich ja im Grunde nur Kabarett-Fan bin und Anfang der 2000er auch während des Studiums und noch lange danach für die WAZ und die NRZ gearbeitet habe bei uns in Mülheim. Und dann habe ich halt all diese Leute bei ihren Vorstellungen besucht und habe dann darüber geschrieben. Und jetzt stand ich da plötzlich mit denen und durfte mit denen arbeiten. Das war schon eine Riesennummer.
Ja, dieses Arbeiten, du hast ja gesagt, du hast Ideen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, wie das so mit den Ideen ist und wie man dann so eine Geschichte aufbaut, das würde mich dann halt interessieren. Aber dieses Arbeiten, du führst ja dann Regie und bei Wikipedia beispielsweise ist auch nochmal extra betont Produzent, du hast produziert. Und mal jetzt eben weg von diesem kreativen Part, für uns Cartoonisten jetzt, um auch im Thema hier so ein bisschen mal zu bleiben.
Das ist,
ja ein Cartoonisten,
das ist die Brücke, die, ne, das ist den Auftrag der Wähler, den ich mitgenommen habe.
Für uns ist es ja relativ niederschwellig. Man überlegt sich, im Idealfall kann ich jetzt ein bisschen zeichnen, ich bin witzig und dann setzt man sich hin und zeichnet auf ein Blatt Papier. So. Aber wenn du jetzt einen Film machst, da gehört ja viel, viel mehr zu und letztendlich als Produzent ja auch die ganze Finanzierung. Wie muss man sich das vorstellen? Du machst das alles in Personalunion?
Ja, das ist ja im Grunde auch das klassische Merkmal des Filmemachers. Ich finde die Bezeichnung Regisseur für mich viel zu hochtrabend und sie blendet auch einiges aus. Also ich finde die Bezeichnung Filmemacher super, weil da eigentlich alles drinsteckt. Der Filmemacher, der schreibt das Drehbuch selbst, der führt selbst Regie und der setzt den Film auch um. Die meiste Arbeit an einem Film hat der Produzent. Und das ist auch der Grund, warum der Oscar für den besten Film an den Produzenten geht. Und du hast also die komplette Arbeit. Normalerweise ist es so, dass sich ein Produzent denkt, ja, ich möchte jetzt einen Film machen. Dann kauft er ein Drehbuch, dann stellt er einen Regisseur ein, und normalerweise eine Castingabteilung, die ihm dann die ganzen restlichen Leute besorgt. Und er besorgt die Leute für hinter der Kamera. Und im Endeffekt habe ich bei meinen Filmen all das auch gemacht, aber das macht halt auch einen großen Reiz aus und das macht auch unglaublich viel Spaß. Ich hatte also in den Vorbereitungen meiner Filme hatte ich so viel Kontakt zu so vielen verschiedenen Leuten, dass das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also das ist zwar der mit Abstand größte Teil der Arbeit, aber es macht auch viel Spaß. Ich habe das Regie führen selbst, das sind ja dann nur 4 oder 5 Wochen am Ende dieser ganzen Vorbereitung. Das habe ich eigentlich immer nur als Belohnung empfunden für die 2 Jahre Arbeit zuvor.
Ja, das muss man jetzt einfach mal so stehen. Ne?
So peinlich, dass ich über meine eigenen Witze immer so lachen muss.
Ja, aber dann lacht mindestens einer über deine Witze. Das ist ja gut.
Für sowas haben wir übrigens bei Apple Podcasts schon einen Sternabzug gekriegt in der Bewertung.
Warum?
Wegen deiner Karlauer und deinem Amüsement über deine eigenen Karlauer.
Ja, Freunde, ey. Wer hört schon einen Apple Podcast irgendwie? Wer?
Genau. Ja, die Finanzierung von so einem Film, ne? Wie muss man sich das da vorstellen?
Schwierig.
Ich meine, du bist ja jetzt, du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie Leon Winscheid oder so, bei Wer wird Millionär eine Million gewonnen und gesagt, so, das haue ich jetzt für Filme raus. Sondern du hast eine Idee, du willst das Film machen und das kostet ja alles Geld.
Ja, es ist also tatsächlich so, dass du gucken musst, wie du an all das Material und an die Menschen kommst. Und das ist ja das Schöne, wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann geht man da ganz unbefangen und blauäugig ran. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin halt studierter Journalist, ich habe erstmal eine Pressemitteilung rausgegeben. und habe gesagt, so, ich möchte gerne einen Film drehen und wir treffen uns am Samstag hier in der und der Kneipe, in dem und dem Saal, in dem du übrigens auch gesessen hast, während der Dreharbeiten zu meinem aktuellen Film. Und da kamen beim ersten Mal 40 Leute und beim zweiten Mal kamen auch nochmal 40 Leute. Und da waren dann natürlich die meisten dabei, die wollten vor die Kamera. Leute für vor der Kamera zu finden, ist nie ein Problem. Da waren aber auch tatsächlich einige dabei, die gesagt haben, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie was mit der Kamera mache oder dass ich Regieassistenz mache oder so. Der absolute Knaller war eine ältere Dame, die sich gemeldet hat als allererste bei der ersten Veranstaltung mit der allerersten Frage. Und ihre erste Frage war, wird der Film in Schwarz-Weiß gedreht? Worauf ich ihnen dann sagte, nein, ich hoffe nicht. Und die zweite Frage von ihr direkt hinterher war, kann ich auch mehr als eine Rolle spielen? Und tatsächlich haben wir auch sie unterbekommen.
Ah, okay.
Und die hat sogar im aktuellen Film, hat sie sogar noch wieder mitgespielt.
Ja.
Aber ohne Text, überraschend. Das heißt, die Person zu bekommen ist eine Sache. Ich drehe meine Filme ganz bewusst immer in den Sommerferien.
Mhm.
Denn nur dann hast du überhaupt eine Chance, dass die Leute Zeit haben. Denn die Zahl der Leute, die bezahlt werden bei meinen Filmen, die ist sehr, sehr rar gesät. Ich selbst sehe dafür keinen Cent. Ich habe mit noch keinem meiner Filme bisher einen einzigen Cent verdient. Und es ist so, dass du natürlich Leute hast, die müssen bezahlt werden. Der Kameramann muss bezahlt werden und der Cutter muss bezahlt werden. Das sind Profis und die können nicht einfach mal irgendwie 5 Wochen ihrer Zeit einfach für so ein Projekt hergeben. Aber du musst darüber hinaus natürlich auch zum Beispiel so banale Sachen wie Unterkunft besorgen. Wenn die Leute von weiter her kommen, dann müssen die irgendwo übernachten während des Drehs. Und natürlich hat das einen gewissen Charme, wenn du dann irgendwie dein Gästezimmer zur Verfügung stellst oder so. Aber es ist sehr unprofessionell und es reicht auch nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel das Glück gehabt, dass ich Hoteliers hatte, die mir Zimmer zur Verfügung gestellt haben. Oder jetzt beim letzten Film Leute, die quasi Ferienwohnungen hatten, die sie uns dann zur Verfügung gestellt haben. Eine Sache, die man auch nicht so richtig auf dem Schirm hat, wenn du ein Minimum 8 Stunden, maximal aber auch schon mal 14 Stunden Drehtag hast, du musst die Leute natürlich auch verpflegen. Du brauchst was zu essen, was zu trinken. Und wenn du da mal einfach überschlagsweise rechnest, 30 Drehtage, 25 Personen pro Tag, und dann setzt du nur den Preis eines Döners an, da bist du schon fast bei einem 5-stelligen Betrag.
Das ist mit das Wichtigste. Ich drehe ja auch Filme, ne? Also die sind aber relativ kurz, also meistens so 30 und 60 Sekunden vielleicht. Aber das ist ja auch...
Du brauchst auch was zu essen dann.
Ja, nein, aber man arbeitet ja auch irgendwie, man hat jetzt nicht 5 Wochen, dreht man nicht, irgendwie mal einen Tag, mal 4 Tage, auch mal eine Woche vielleicht. Aber das ist halt das, was sehr wichtig ist, irgendwie, dass die Crew irgendwie gut gelaunt ist irgendwie und zu futtern kriegt, weil sie ja auch irgendwie den ganzen Tag hart wullacken. Das ist ja auch, denkt man jetzt nicht beim Film irgendwie, das ist ja schon auch hier und da körperliche Arbeit irgendwie. Also wenn wir jetzt von den Lichtleuten und Kamera und so, das ist ja auch alles nicht leicht.
Genau.
Deshalb ist das ein, und ich sag's natürlich sehr gerne, also das Catering finde ich immer sehr wichtig. Also man kann hier und da mal irgendwie einen Tag ohne irgendwie oder nur mit wenig irgendwie, aber das ist schon, was du sagst, irgendwie auch ein Punkt, der dann ja auch irgendwie im Kostenvoranschlag immer irgendwie hoch zu Buche schlägt.
Ja, und beim ersten Film hatte ich halt, das war ein unglaubliches Puzzle. Ich habe dann einen Currywurst-Magnaten aus Mülheim gefunden, der hat uns dann insgesamt 8 Tage versorgt.
Mit Currywurst?
Viermal gab es Currywurst und dann gab es aber auch Curryfrikadellen. Wir konnten alle danach keine Curry-Sachen mehr sehen. Nein, aber dann hat irgendwie 8 Tage hat der uns versorgt. Dann war irgendwie eine Metzgerei, die haben eine heiße Theke, die haben uns 3 Tage versorgt. Irgendeine Bäckerei dann nochmal 1 Tag. Wir hatten eine unglaublich coole Catering-Dienstleisterin, die machte Catering für Festivals. Und die hat gesagt, ja, wenn ihr mir die Lebensmittel besorgt, dann versorge ich euch 5 Tage lang.
Super.
Also habe ich dann die Möglichkeit, habe ich einen Einzelhändler gefunden, der gesagt hat, finde ich gut, machen wir. Dann hat die uns 5 Tage fürstlich bekocht. Das war also, aber das war halt ein unglaubliches Puzzle, ne, aus ganz vielen Teilen. Mhm. Beim zweiten Film hatte ich das Glück, dass ich einen Caterer gefunden habe, der gesagt hat.
Sagst du kurz den Titel? Den hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Es sei denn,
der zweite Full Circle. Der zweite Film, der heißt Beziehungen kein schöner Land und war eine Krimikomödie. Aber ja, da habe ich halt einen Caterer aus Dortmund gefunden, der gesagt hat, ja, finde ich gut, mache ich. Ich habe dann nochmal ganz zart nachgefragt, was er jetzt genau macht. Ja, er versorgt uns halt während der gesamten Dreharbeiten mit Catering am Set.
Sowas könnten wir auch gebrauchen.
Unfassbar, ne? Und dann muss man aber auch sagen, bei dem letzten Film habe ich gar keinen Catering-Dienstleister gefunden.
Okay.
Und da musste ich dann halt gucken, wie ich die Verpflegung finanziere.
Die Snickers waren sehr gut.
Ja, die waren wirklich
und sehr Duplo. Gut.
Ich habe mal, die lustigste Catering-Geschichte war, wir haben einen Spot gedreht in Hamburg und Hamburg ist ja auch Filmstadt, wenn man so will. Da werden ja viele Serien gedreht und so. Und da war so ein älteres Ehepaar, die waren Statisten in unserem Spot. Und die habe ich dann so beim Catering halt mit denen dann Mittag gegessen. Ah, und dann sagte die, ihr gibt es ja richtig leckeres Catering. Bei Notruf Hafenkante gibt es nur noch Brötchen.
Ja, aber manchmal ist man für Brötchen schon dankbar.
Ja, natürlich, natürlich.
So spricht sich das dann, also mit dem Herrn Waldheim, da arbeiten wir nicht mehr
zusammen. Nee, also da, bei Notruf Hafenkante gibt es nur noch Brötchen. Bei ihm gibt es nur Snickers? Nein. Nein, aber das ist wie hieß der Film?
Der zweite Film hieß Beziehung, kein schöner Land.
Okay, und das war eine Krimikomödie?
Ja. Weil ich halt auch mal 4 Jahre meines Lebens bei der Polizei verbracht habe.
Nee. Doch. Nee, was hast du ausgefressen?
Ausnüchterungszelle?
Ausnüchterungszelle? 4 Jahre?
Ich habe 4 Jahre gesessen. Nein. Ich habe damals versucht, diesen Direkteinstieg in den gehobenen Dienst zu machen.
Ah.
Weil es auch eine Familientradition, eine Familientradition gibt bei uns.
Ja, echt?
Dementsprechend war das dann auch nicht so schön als
Polizisten und Floristen.
Polizisten und Floristen. Ja.
Ah, den hatte ich korrekt. Schön.
Und Nudisten.
Nee, Papa war Polizist und Mama war Florist.
Ah ja,
richtig. Da musste ich auch irgendwie direkt an die Kassierer denken.
Da wolltest du Inspektor werden irgendwie oder warst du ein bester Derek?
Ja, es gab ja damals die Möglichkeit, oder es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du irgendwie mit Abitur dann in den Direkteinstieg in den gehobenen Dienst machst und dann kannst du theoretisch, wenn die Blagen heute mit 17, glaube ich, schon Abitur machen, kannst du theoretisch mit 20 schon Polizeikommissar sein.
Ach, guck.
Das habe ich tapfer versucht. Bin dann aber doch am Ende durch den juristischen Teil der Wiederholungsprüfung gefallen.
Ach, und danach dann an die Uni gegangen?
Genau, danach habe ich dann noch 8 Monate in dem Zooladen gearbeitet in Mülheim und dann habe ich studiert.
Was für Tiere hast du verkauft?
Klassischer Zooladen hier, also Kaninchen, Hamster, Ratten, Mäuse, Schlangen, Frösche und hauptsächlich aber Fische.
Fische, ne?
Ja,
Fische. Zierfische und so, ne?
Ja, meistens Zierfische, wenig Speisefische.
Ja, ist auch nichts dran an so einem Zierfisch. Also
fürs Catering ist das Catering auch nichts. Fürs
Catering irgendwie ist das auch nichts. Komm. Hol ein paar Clownfische. Dann wird der Film lustig.
Clown gefrühstückt.
Ah ja, da wolltest du Schacko werden. Verstehe. Aus Familientradition. Witzig, ne? Irgendwie, dass die Kinder doch auch immer, zumindest einer bei mir, so auch in die Richtung geht. Mein Sohn, der studiert jetzt Grafikdesign oder Kommunikationsdesign.
Und das hat direkt mit Polizei zu tun.
Nein, das hat damit zu tun, dass dein Vater Polizist war und du auch Polizist werden wolltest. Und ich bin auch Designer, Grafikdesigner und mein Sohn tritt jetzt auch in meine Fußstapfen.
Ja, Hauptsache, der wird nicht Cartoonist.
Nein. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Das wird man ja auch eher zufällig vielleicht.
Im Grunde genommen war es ja dann zeitlich vor dem ersten Film. Du hast irgendwie diverse Ideen gehabt, hast die auf den Zettel gekritzelt und in eine Schublade geschmissen. Genau. Es hört sich ja fast so an wie bei uns als Cartoonzeichner. Aus eigener Erfahrung kann ich ja jetzt auch sagen, bei deinem aktuellen Film, da kommen wir gleich noch zu, da haben wir zusammen an meiner kurzen Szene gearbeitet und im Grunde, vielleicht ist das 5-6 Sekunden im Film zu sehen, aber das war ja im Grunde wie so eine Cartoon-Idee. Und hast du da auch so Einzelideen, die du in so einem Film formst oder war da das große Ganze vorher schon da für den ersten Film?
Nein, nein, im Endeffekt waren alle meine Filme eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Szenen, die ich für wert hielt, in einem Kinofilm gezeigt zu werden. Ich hatte zum Beispiel bei dem zweiten Film, bei Beziehung kein schöner Land, bei der Krimikomödie, war ich besessen von dem Gedanken, dass eine Szene in diesem Kühlturm im Wunderland Kalka spielt, wo dieses Kettenkarussell drin ist. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich dachte mir, boah, das wäre super, wenn man da mal drehen könnte. Und ich freue mich sehr, dass das damals auch geklappt hat. Wir haben dann also wirklich hinbekommen, ich habe Sponsoren gefunden, die uns eine Übernachtung dort ermöglicht haben mit dem gesamten Team. Ich habe dann den Drehplan so gestaltet, dass wir am zweiten Tag nur noch sehr wenig zu drehen hatten, weil die Getränke ja inklusive waren. Und bin dann halt auch mit dem Wunderland Kalka da in Kontakt getreten. Die haben das unterstützt. Die haben es sogar noch auch über Social Media auch noch ein bisschen verwertet. Das war für uns super. Und dann haben wir tatsächlich diese wunderbare Szene da gedreht in diesem Wasserturm. Ich hätte niemals mit dem Kettenkarussell fahren dürfen. Aber am Ende war es, glaube ich, sehr gelungen. Und so gab es immer so Kleinigkeiten. Ich wusste jetzt bei dem aktuellen Film, da muss ein Taubenzüchter drin vorkommen, da muss ein Kaninchenzüchter drin vorkommen und da muss unbedingt eine Bürgerbefragung in der Fußgängerzone vorkommen.
Inhaltlich ergibt das ja auch komplett Sinn, weil es geht um Lokaljournalisten.
Ja.
Und da ist natürlich Taubenzüchter, Kaninchenzüchter und so, das muss dann, ne?
Richtig.
Du kommst da aber auch aus der Branche, ne?
Ja, was heißt aus der Branche? Ich hielt das für ganz natürlich, dass wenn man ein journalistisches Studium durchführt, dass man dann auch ein Praktikum in der Zeitungsredaktion macht. Mhm. Und am Ende habe ich das 10 Jahre lang gemacht.
Das Praktikum oder wurde es irgendwann bezahlt?
10 Jahre? Ja, ja, ich war der älteste Praktikant.
Ja.
Also,
du kannst wunderbar Kaffee
kochen. Ich habe das Praktikum gemacht und habe danach dann 10 Jahre noch als freier Mitarbeiter da gearbeitet. Und ich habe das wirklich alles erlebt. Das Einzige, was ich leider wirklich nie erlebt habe in meiner aktiven Zeit, war eben der Taubenzüchter. Ich hatte den Dackelzüchter, ich hatte den Kaninchenzüchter, der deutsche Riesen gezüchtet hat. Das sind Kaninchen, die sind ungefähr so groß wie ein Dackel. Und die wurden dann früher...
Sind das die mit den Schlappohren?
In der Größe haben die, glaube ich, alle Schlappohren. Aber das sind so riesige...
Schwere Ohren.
Aber wirklich, der hat aber schwere Ohren. Das sind so riesige Viecher, die sind wirklich so groß wie ein Dackel. Und das war total lustig. Da war ich dann bei so einem Züchter, der war, weiß ich nicht, also der sah aus wie 120, mit seiner Frau, die sah ein bisschen älter aus. Und die haben dann, die haben auch total lustig dann über Rezepte und so berichtet, ne?
Kaninchenrezept.
Ja, sicher, klar. Okay. Ja, ja, na klar. Ich meine, ein so ein Wurf, da sind ja bis zu 10 Junge, aber ich behalte immer nur das Beste. Ja, und die anderen, die macht Mutti dann fertig dann.
Also das ist schon,
ja, genau. Ja, so ungefähr. Also das, die ganzen Klischees, aber ist es eigentlich auch ein Klischee, wenn es stimmt?
Nee. Das ist die Wahrheit, die Realität. Es gibt aber, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich gibt es genauso viele Kaninchenzüchter wie Taubenzüchter hier im Ruhrgebiet.
Ich befürchte, dass es da insgesamt nur noch sehr wenige gibt.
Ehrlich?
Ja, also gerade bei den Kaninchenzüchtern, als ich habe verzweifelt einen Kaninchenzüchter gesucht.
Jetzt für den Film, für den neuen.
Und habe mich an den nordrhein-westfälischen Kaninchenzüchterverband gewandt. Und da stellte sich raus, dass es in Mülheim zum Beispiel gar keinen mehr gab.
Ach Gott.
Und deswegen war die Szene bei dem Kaninchenzüchter war die einzige, die wir nicht in Mülheim gedreht haben.
Wo habt ihr die gedreht?
In Duisburg.
In Duisburg? Da gab es noch einen?
Ja, da gab es noch einen. Und der war echt lustig, weil der stand die ganze Zeit, es war ein körperlich schon sehr beeindruckender Mann, also Minimum 1,95.
Mit schweren Ohren?
Mit dicken Armen und insgesamt wirklich, und der stand die ganze Zeit, während wir gedreht haben, stand er quasi direkt hinter uns am Set.
Ach so.
Und guckte sehr skeptisch. Und ich habe dann auch zu dem Freund von mir, der den Kaninchenzüchter gespielt hat, habe ich gesagt, Tristan, kannst du das jetzt hier aber nicht übertreiben, wenn du das jetzt hier zu dämlich spielst, dann der vermöbelt uns. Und dann spielte der das und als ich dachte so, boah, jetzt muss ich da hinten hingucken, um zu gucken, wie der guckt, der hat sich kaputt gelacht und sagte, ja, ja, genau so einen haben wir auch bei uns im Verein, der ist genau so. Und das hat die Stimmung dann sehr gelöst, also das war sehr, sehr lustig.
Ah, sehr schön. Ja, wir waren gerade bei den Rammlern in Duisburg, ne? Bei den.
Ja, ja, weil es
Hatte das Kaninchen einen Namen?
Die hatten, glaube ich, alle nur Nummern.
Nummern?
Ja, ja.
Wie schlimm.
Wie schlimm. Nummern. Es geht halt in dem neuen Film um Lokaljournalismus. Mhm. Heißt ja auch, darf ich das so schreiben?
Ja.
Und ich habe vorhin gelogen.
Du hast gelogen?
Ich habe hier heute keinen Fußball, weil es geht nämlich um...
Ja, es gibt eine wirklich großartige Szene, die im lokalen Amateurfußball spielt.
Okay.
Und die ist wirklich... Also die Szene, jetzt war ich kurz davor zu sagen, da bin ich stolz drauf. Olli hat
das ganze letzte Jahr gesagt, wie stolz er auf sich ist. Also ja, von der unser Gast darf das auch.
Ja, also weil die Szene ist wirklich großartig, weil sie auf dem mir schon seit Jahrzehnten vertrauten Amateurfußballplatz spielt. Und Kai Magnus Ding, Fritze Kenger und René Steinberg spielen so drei nörgelnde Rentner am Spielfeld.
Oh ja,
dran.
Schön. Das ist eine super Kombi.
Und das war wirklich, also es war wirklich richtig, richtig gut. Es war ein bisschen doof, dass es an dem Tag etwas über 40 Grad waren. Und wenn man dann auf einem Kunstrasenplatz steht, wo logischerweise sehr wenig Schatten ist auf so einem Fußballplatz.
Ja, das glaubt man gar nicht. Gerade bei den neuen Kunstrasenplätzen, wo ich das Gefühl habe, dass die alle Bäume erstmal abrasiert haben, um den Platz zu bauen. Aber es gibt einige Plätze, die so mittlerweile sind.
Das heißt aber, die Sonne hat auch volle Kanne geknallt.
Volle Kanne reingeknallt.
Ist das für so eine Aufnahme besser, wenn wirklich schön die Sonne scheint oder eher, wenn es so bewölkt ist, dass man so ein diffuses Licht
hat? Das ist eine super Frage und das habe ich schmerzlich gelernt beim ersten Film. Da haben wir nämlich eine Szene gespielt auf einer Leichtathletikanlage, wo Buhl gespielt wurde. Die Akademiker-Version von Boccia. Und da hatten wir das Problem, wenn du nur Sonne hast, ist das super. Wenn du eine geschlossene Wolkendecke hast, ist das auch super. Da hast du keine Schatten. Das Problem ist nur, wenn es permanent wechselt. Und das hatten wir. Wir hatten dann also wirklich permanenten Wechsel, Wolken, Sonne, Wolken, Sonne. Und wenn dann mal hätte gedreht werden können, dann kam meistens ein Flugzeug. Also man kann dazu sagen, Sonne ist kein Problem, Wolken sind kein Problem. Es sollte nur stabil sein.
Und diese Fußballszene, ich erinnere mich, dass du ja da händeringend noch Statisten gesucht hast.
Ja.
Wie hat sich das denn noch entwickelt?
Das ist im Grunde perfekt aufgegangen. Wir hatten also am Ende circa 75 Leute rund um den Platz rum und die haben wirklich gerade gereicht. Ich konnte die also genau verbraten, so alles klar, ihr drei, ihr wart noch nicht im Bild, setzt ihr euch bitte mal dahin. Ihr bleibt da, wo ihr seid und ihr bleibt da hinten, da sieht man euch jetzt nämlich noch nicht, da kann ich euch gleich dazu holen. Das ist perfekt aufgegangen, also es hat so gerade eben geklappt.
Und wer hat Fußball gespielt?
Die beiden Mannschaften oder Spieler der Mannschaften dieses Vereins. Rot-Weiß-Mülheim war das.
Rot-Weiß-Mülheim.
Ist dir das ein Begriff?
Ja, natürlich.
Ich frage jetzt deswegen, weil ich ja sehr wenig Ahnung von Fußball habe. Kennt man Rot-Weiß-Mülheim?
Deshalb kann ich jetzt hier auch alles behaupten.
Wenn man in Mülheim wohnt, dann kennt man
Rot-Weiß-Mülheim. Der ruhmreiche Rot-Weiß-Mülheim, ich bitte dich.
Na gut, dann ist doch schön, dass du...
Grüße gehen raus an Rot-Weiß-Mülheim.
Rot-Weiß-Mülheim.
Meldet euch mal wieder, Männer.
Kommen die denn auch alle zur Premiere?
Ich weiß nicht, wer davon zur Premiere kommt, aber es wird bei denen eine Vorführung des Films geben.
Sehr schön.
Also das hatte ich denen angeboten, weil die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und da sehr, sehr viel Aufwand betrieben, dass wir da drehen konnten. Die waren total nett und da habe ich gesagt, pass auf, dann lasst uns das doch so machen. Dann zeige ich den Film bei euch im Vereinsheim quasi und dann können alle Leute, die vor der Kamera dabei waren, können dann mitgucken. Und da ich das Glück habe, dass auch bei diesem Film zum dritten Mal wir auch von Edeka Paschmann wieder gesponsert wurden. Paschmann ist also so der Edeka-Magnat bei uns in Mülheim. Und ich kenne den Falk schon relativ lange und der hat uns für den Film, was total wichtig ist, man mag erst nicht so richtig glauben, warum denn, der hat uns so eine Art Einkaufsgutschein bereitgestellt für seine Märkte. Und so konnten wir immer, wenn wir mal kurzfristig irgendwas brauchten oder auch wenn wir Getränke brauchten für über den Tag, konnten wir die dann da mal eben schnell holen. Und ich habe in Absprache mit ihm, habe ich vereinbart, dass ich das, was noch offen geblieben ist von diesem Gutschein, das kann ich dann verbraten in Softdrinks und Snacks für die Filmvorführung.
Das ist ja so nett, dass man vielleicht nochmal...
Edeka Paschmann.
Edeka Paschmann. Super im Mülheim. Edeka Paschmann. Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts Besseres. Freunde, geht nicht zu den Discountern. Geht zu Edeka Paschmann.
Edeka Paschmann.
In Mülheim.
Jawohl.
Falk, es tut mir leid.
Jetzt mir lass uns nicht, noch einen Reim nicht, entwickeln.
Wir
Paschmann,
ja auch
da ist immer Fleisch dran oder so. Irgendwie. Entschuldigung. Aber was mich interessiert, du hattest gerade gesagt, irgendwie du bist so besessen dann von der Szene. Du willst dann im Kettenkarussell, bla 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 und so irgendwie jetzt. Aber das ist schon eine ganze Geschichte, die zusammenhängt. Du schreibst schon ein Drehbuch und dann wird das abgearbeitet, auch dann in den 5 oder 4 Wochen Dreharbeiten. Also wie ist das?
Bei dem ersten Film, nee, es war nicht bei allen Filmen so. Also das Drehbuchschreiben ist eine Sache, die mir aus unerfindlichen Gründen unglaublich viel Spaß macht.
Ja.
Ich habe auch mal gedacht, nach dem ersten Film habe ich gedacht, ja, Drehbuch habe ich geschrieben. Dann nehme ich mir jetzt das Drehbuch und dann schreibe ich da jetzt einen Roman draus.
Aha.
Dann bin ich irgendwie nach 30 Minuten, glaube ich, lachend zusammengebrochen und habe es nie wieder probiert, weil es offensichtlich was ganz anderes ist. Aber
das Problem ist ja auch unseres. Du wirst kaum einen Comiczeichner finden, der jetzt sagt, ich bin total super in Cartoonzeichen, umgekehrt auch nicht. Das ist eine völlig andere Denke. Wahrscheinlich kommt das daher.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das war für mich, das sind offensichtlich zwei völlig andere Dinge. Und Drehbuchschreiben hat immer viel Spaß gemacht. Und ich habe ja erzählt, wenn ich dann diese Zettelsammlung hatte, dann wusste ich, ich denke ein Drehbuch meistens auch vom Ende her. Also ich überlege, ich weiß, wie es ausgeht im Grunde. Ich weiß zuerst, wie die Geschichte ausgeht. Und dann überlege ich mir, wie kommt man da hin? Und wie kommt man da hin und kann die ganzen Ideen einbauen? Also das ist im Grunde so eine Art Flickenteppich, den ich so nach und nach zusammenbaue. Oft habe ich dann ganz viele Elemente schon im Kopf, weiß, wo die sitzen im Film und muss dann schauen, dass ich die Lücken fülle.
Und wie sah es bei Full Circle aus?
Bei Full Circle ist ja, ich würde Full Circle nie als meinen Film bezeichnen. Das ist Quatsch, das kann man nicht machen. Das ist ganz klar der Film vom Andi gewesen. Und ich habe mich unglaublich gefreut, als er mich damals gefragt hat. Die Situation war ja die, ich hatte meinen ersten Film schon gemacht. Und Andi wollte jetzt Full Circle drehen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie ihn unterstützen könnte. Und da die Arbeit mit Andi immer super interessant ist und in der Regel auch viel Spaß macht, habe ich sofort zugesagt und freue mich heute noch über die Entscheidung, weil das wirklich total irre war. Ich habe also so viele interessante und nette Leute kennengelernt. Wir waren in Madrid, ich habe heute noch zufällig heute noch das Foto gesehen. Wir sind ja damals auch nach Madrid geflogen, um im Vorfeld des KISS-Konzertes da ein Interview zu führen. Und ich wollte immer mal Megadeth sehen, live. Hatte keine Ahnung, dass Megadeth die Vorband waren von KISS an dem Abend. Ich wäre, als wir schnell von der Bühne runter mussten, bin ich fast noch Dave Mustaine reingelaufen. Ach, das war Gott. Sehr, sehr witzig. Und ich habe dann auf einem KISS-Konzert in Madrid in meinen Geburtstag reingefeiert.
Ach, wie schön.
Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe Doro Pesch kennenlernen dürfen. Das ist halt auch brutale Wahrheit. Ich habe, glaube ich, noch nie einen netteren Menschen kennengelernt. Unfassbar. Dann Skid Row. Meine Aufgabe war, bedingt auch eben durch meinen beruflichen Hintergrund, war es, die Gespräche zumindest anzuleiern. Also ich musste die nicht komplett führen. Ich habe das große Interview mit Andi geführt, das war sehr interessant. Auch das mit seiner Mutter. Und ich habe halt auch sein Gespräch mit Skid Row eingeleitet. Und so eine Gelegenheit kriegst du normalerweise nicht. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich da geholfen habe. Aber ich war auch wirklich nur ein Helfer und sonst nichts. Und deswegen würde ich Full Circle nie als meinen Film bezeichnen. Ich habe da mitgemacht.
Ja, war offensichtlich ja sehr erfolgreich. Der Film, der wurde ja extrem gut besprochen auch. Andi war ja seinerzeit auch bei Streter Bender Streberg mit dem Film da. Warum hat er dich eigentlich nicht mitgenommen?
Keine Ahnung. Ich nehme mal an, war schon voll.
War doch, ist wenig. Doch nicht sein Film. Ist doch der Film, hat er ja, doch trotzdem, gerade gesagt, der Alex.
Trotzdem, da kann man doch mal so einen hervorragenden Mitarbeiter mal mitnehmen.
Ja, sicher. Ist
doch gut für die Moral der Truppe.
Ja. Denn ich kann die Rolle von dir schon einordnen da. Also ich finde den Film auch super. Also der hat an dem Abend irgendwie auch, der hat mich echt gepackt. Also weil er so auch diesen Kern gut erzählt oder dieses an sich Glauben irgendwie und dass Kreise sich schließen irgendwie und dass dann das wahr wird, an das du immer geglaubt hast oder was immer in dir war und so, das ist ein super Film.
Ja, die blanke Geschichte ist halt auch einfach sensationell,
ja.
Dass du als Mülheimer Abiturient bei Sodom einsteigst, 2 Jahre im Grunde, also als noch nicht, du bist noch ein Teenager,
ja.
Und du erreichst im Grunde in deiner Musiksparte alles, was du erreichen kannst.
Ja.
Du steigst nicht, du machst nicht diese Ochsentour irgendwie von klein über mittel nach groß, sondern du startest sofort im Grunde mit der absoluten Spitze,
ja.
Und stehst dann ja mit 21 oder 22 stehst du dann im Grunde da. Schon, stehst ja. Du da und dann muss es weitergehen.
Ja.
Die Geschichte war einfach sensationell. Ja, ja.
Du setzt dich in eine Rakete, richtig los geht's irgendwie und dann pum. Ach du Scheiße.
Ja, aber jetzt tiefer eben der Fall danach dann.
Ja, und dann guckst du auf die Uhr und sagst, oh Scheiße, ich habe noch 60 Jahre.
Was ja, ist? Ja. Ja, ist ja so irreal, ne? Irgendwie so jung, so erfolgreich zu sein, irgendwie das alles zu erleben, das ist irgendwie total. Du kennst das nicht, Michael. Okay, wo jetzt.
Das ist dumm, dass beim Podcast auf einmal die Worte fehlen, ne?
Ja, sicher. Ja.
Ganz schön frech, der alte Mann.
Jetzt wird die Karte hier gezogen. Ja, das ist auch schön, das ist auch schön. Haben wir gesagt, wie der neue Film heißt?
Ja.
Wie heißt der denn?
Darf ich das so schreiben, heißt der.
Und das das ist so ein bisschen untergegangen.
Das hat aber halt auch eine ganz klare Geschichte, denn wenn du, also eine zentrale Szene ist halt diese Befragung in der Fußgängerzone, wo du meistens als Praktikant und oft auch als freier Mitarbeiter, wenn du vorher irgendwas falsch gemacht hast, dann musst du in die Fußgängerzone zur Bürgerbefragung. Und ich habe das halt auch einige Male machen müssen und es ist, glaube ich, der ungeliebteste Job in der Redaktion, denn du musst dann die Leute da anquatschen und du hast vielleicht auch Glück und findest jemanden, der dir was sagt. Ja, aber am Ende musst du dann immer fragen, darf ich das so schreiben? Und dann kannst du auch das Glück haben, also in der Zeitung lesen möchte ich das
nicht. Stunde unterhalten. So. Darf ich das so schreiben? Nee,
und das kann dir alles passieren. Und deswegen habe ich den Film so genannt. Und in der Befragungsszene ist Gerburch dann dabei, Gerburch Jahnke. Und was mich auch unfassbar gefreut hat, dass Volker Pissos wieder mitgemacht hat.
Ach.
Und da habe ich ja den, ich hatte Volker, ich darf ihn wirklich duzen.
Du darfst Volker Pissos?
Das finde ich, das habe ich auch nicht vergessen. Ich weiß noch ganz genau, wann und wo er mir das angeboten hat.
Da ist Sarah Wagenknecht aber neidisch jetzt.
Und, mit Sarah Wagenknecht, das ist auch, wie man darauf jetzt kommt, ist ganz schrecklich. Aber nun gut, ich hatte ihn zum ersten Film angefragt und er hat sehr höflich abgesagt, weil da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube ein Urlaub oder so. Aber er hat gesagt, Herr Walter, wenn Sie nochmal einen Film drehen, dann dürfen Sie mich gerne nochmal ansprechen. Und von da an habe ich die Tage gezählt. Und als es dann mit dem zweiten Film soweit war, habe ich ihn angeschrieben und dann hat er tatsächlich super einen Immobilienmakler gespielt, der in einer großen Villa residiert.
Ja.
Und jetzt hat er halt einen von den befragten Bürgern in der Fußgängerzone gespielt.
Ah, okay. Ja.
Darf ich mal fragen, wie das dann bei deinen Filmen so läuft? Du hast das.
Darf
du
ich
hast
kurz das Drehbuch einmal diesen das auflösen mit Volker Pispert? Weiß nicht, habt ihr das nicht mitbekommen?
Doch.
Mit Sarah Wagenknecht und dem Treffen mit Volker Pispert?
Nein.
Ach, du hast das nicht mitbekommen?
Nein.
Wir verlinken einfach die Landsendung.
Die Landsendung, genau.
In unseren Shownotes.
Ja.
Ich glaube, das geht jetzt einfach zu weit.
Ja, das geht zu tief rein irgendwie, aber wir sind auf jeden Fall weiterhin große Fans von Volker Pispers.
Ich wollte nur sagen, es war ein Gag auf Höhe der Zeit, der jetzt hier gerade ein wenig verpufft ist, aber das schreiben wir alles in die Shownotes. Man kann diese
ich wollte mal ein bisschen bohren, weißt du, irgendwie so einfach mal Zeit rein ja, und so. Und aber das interessiert mich ja
nicht.
Das
so diese senden, Tiefe,
das ist mein Lieblingssatz von Detlef die Soest übrigens. Das war der Moment, wo ich den nicht mehr angucken konnte, ohne zu lachen. Der hat mal in irgendeiner Fernsehsendung zu irgendwelchen Tanzschülerinnen und Tanzschülern gesagt, wenn ich mit euch fertig bin, dann seid ihr so tight, dass es burnt. Und da war vorbei, da konnte ich ihn nicht mehr ernst nehmen.
Konntest du ihn schon mal ernst nehmen?
Auch bisher fand ich da ein Sportler halt. Ne? Aber
super Typ, tanzen.
Eben.
Tight auf dem Beat, ne?
Tight auf dem Beat, so. Entschuldige,
genau, was ich
zwischengegrätscht
bin. Du hast dein Drehbuch geschrieben, du hast diverse Ideen, die du da in dem Drehbuch dann unterbringst. Du hast die Vision, wo du drehen möchtest. Und du hast halt großen Spaß daran, halt Leute, die du auch magst, mit an Bord zu holen. Mhm. Hauptsächlich die bekanntesten Namen sind.
Ich hätte aber auch Helge Schneider genommen.
Ja, gut. Hättest du mich mal vorher gefragt.
Der Micha und der Helge so.
Ja. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, denn hauptsächlich halt Comedians, große Namen. Und lässt du die dann, also du gibst dir eine Szene und lässt du dann einfach geschehen, was die dann so draus machen, oder hast du davor was geschrieben, was die dann umsetzen?
Das ist schwierig und das habe ich übel zu spüren gekriegt bei dem ersten Film, denn ich bin davon ausgegangen, dass die, wenn es um 30 Sekunden geht und wenn man denen sagt, passt auf, die Szene ist folgende, ihr sitzt als Pförtner hier und da kommt jetzt ein Typ rein und ihr müsst den fragen, wer er ist und was er hier will. Ich bin wie automatisch davon ausgegangen, dass die alle eigentlich großen Spaß haben, da zu improvisieren. Und damit hatte ich auch nahezu komplett recht, bis auf bei Wilfried Schmickler. Er hätte lieber einen komplett ausformulierten Text gehabt. Das wusste ich aber nicht. Also ich hatte, ich sag mal so zu 95% recht. Ich habe es mitbekommen, dass bei kurzen Einsätzen gerne improvisiert wird. Aber bei der Szene jetzt zum Beispiel mit Fritze Kenga, Kai Bang-Lusting und René Steinberg auf dem Fußballplatz, das ist eine Szene, die ist zu lang. Da ging es mir schon wirklich auch um einen ganz bestimmten Dialog. Aber die haben es halt super gemacht, Da wurden dann noch Rollen getauscht, unmittelbar vor dem Dreh, am Set noch. Ja, nee, dann mach du Mann 1, dann mach ich Mann 3. Und trotzdem, die haben sich auch natürlich nicht an den Text gehalten, aber die wussten ungefähr, in welche Richtung ich möchte. Und es ist immer besser, wenn du solche Leute bekommen kannst. Denn ich bin mir darüber im Klaren, die haben mir für einen Tag ihre Kunst geschenkt. Mhm. Das habe ich immer im Hinterkopf behalten. Ich bin da immer sehr dankbar für. Und die wussten dann ungefähr, wo ich hin will inhaltlich. Und dann haben sie aber für sich und unter sich geguckt, wie sie da hinkommen. Und das war halt super.
Ja, beim ersten Film hast du ja noch unglaublich Glück gehabt, dass Thorsten Sträter ja zugesagt hat, weil ich glaube,
das
kurz danach ging es so ab mit dem, dass er gar keine Zeit mehr gehabt hat.
Ja, und das, die Geschichte, die ist, ich glaube, die kann man erzählen. Ich wollte unbedingt Hennes Bender haben.
Kann ich das so senden?
Ich glaube, ja. Ich hatte Hennes Bender im Kopf, weil er nun mal sehr präsent ist als Kind des Ruhrgebiets. Und dann habe ich beim damaligen Management angefragt und habe dann ein sehr nettes Gespräch geführt. Und dann deutete man mich darauf, dass ja auch Thorsten Sträter da in demselben Dunstkreis wandelt. Und da habe ich natürlich dann nicht gezögert und habe dann gefragt, ob es denn nicht die Möglichkeit gäbe, dass auch Herr Sträter dann mit vor die Kamera tritt. Und das war natürlich super, weil die beiden sind dann damals zusammen angereist. Und ja, ich hatte wirklich Glück, weil das war 2000, ich schätze mal, die Anfrage von mir kam 2014, 2015. Und kurz danach ging es dann tatsächlich ordentlich ab und dann kannte ihn jeder.
Nach dem Film.
Nach dem Film. Ja, und es ist auch so, dass ich vielleicht auch doppelt Glück hatte, denn das haben wir, glaube ich, auch heute noch gar nicht explizit gesagt. Mein erster Film, der ja im Grunde der Grund dafür ist, dass wir uns kennengelernt haben bei dieser Veranstaltung, bei dem es um das Thema Depression ging, der hatte mehrere Handlungsstränge und zwei davon waren komisch angelegt, heiter angelegt und bei einem ging es halt um Depressionserkrankungen. Und das habe ich in meiner Anfrage auch formuliert. Und vielleicht hat das auch den Anschluss gegeben, dass Thorsten damals gesagt hat, das unterstütze ich gerne, indem ich einen Tag dazukomme. Es war einfach Glück, ich hatte einfach Glück.
So, jetzt würde ich gerne nochmal, weil du hattest ja gerade nach dem Titel des aktuellen Films gefragt.
Ja, darf ich das so schreiben? Ich habe mir den jetzt natürlich hier aufgeschrieben.
Wir kommen
imaginär.
Wir kommen so langsam zum Finale und deswegen hatte ich mir das eigentlich nochmal aufgespart. Wie aufgeregt bist du? Wir sind nämlich jetzt gerade bei dieser Aufnahme so ungefähr anderthalb Wochen vor Premiere in dem schönsten Kino der Welt, in der Lichtburg in Essen. Und dort wird, wann ist das Sundance Festival, ne? Ist dann in dieser Woche auch.
Das,
ne?
Das Snowdance Festival. Snowdance. Das heißt Snowdance Festival. Und
wo ist das? In Aspen, Colorado?
Nein, in Essen, Nordrhein-Westfalen.
Essen?
Ich glaube, das war das Sundance, was ich gerade gesagt habe, womit
aber,
du das
ja,
jetzt auch verwechselt
Sundance
hast.
Sundance ist doch ein Filmfestival, oder?
Das
nicht?
Ist genau, das ja, war eins in den USA. Ja. Und das ist das Snowdance Festival, weil es halt im Winter stattfindet. Und der Thomas Bohn, das damals, glaube ich, in München gegründet hat, aber schon vor einigen Jahren, ich glaube vor 10 Jahren. Und er ist damit dann umgezogen für relativ kurze Zeit nach Essen. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, hat es letztes Jahr stattgefunden. Und mein Film wird die Premiere feiern im Rahmen dieses Festivals, aber nicht als Festivalbeitrag. Der ist aber für den Ruhr Award nominiert. Das ist, von mir ist noch nie irgendwas nominiert worden. Das ist sehr aufregend. Also da ist jetzt zum ersten Mal was für mich nominiert. Wobei, es gibt, glaube ich, zu viele Mitbewerber, um da wirklich jetzt...
Sind das nur Filme aus dem Ruhrgebiet, oder was?
Es sind Filme, die in Bezug zum Ruhrgebiet haben. Ah. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bei mir überwiegt eigentlich die Vorfreude. Weil ich weiß ja, also das wird, und das finde ich auch irre, wenn man den Satz so sagen kann, das wird meine vierte Premiere in der Lichtburg. Und dementsprechend weiß ich halt, ich weiß, was passiert, ich kenne die Leute, ich kenne die Örtlichkeit, ich kenne die Abläufe. Und so habe ich halt den Vorteil, dass ich mich im Grunde jetzt auf die Vorfreude konzentrieren kann. Und nicht nervös sein muss, weil irgendwie so viel Unbekanntes auf mich zukommt. Außerdem läuft der Vorverkauf ja noch. Und ich bin da guter Dinge, dass der gut weiterläuft und dementsprechend überwiegt eigentlich die Vorfreude.
Wann ist das genau?
Am 30. Januar. Dienstag, 30. Januar ist die Premiere.
Und, um 20 Uhr?
Ja, man sollte um 19.30 Uhr da sein.
Um 19.30 Uhr darf man es verraten? Wir haben noch eine Pressekonferenz vorher, oder?
Genau, es wird also noch einen entsprechenden Aufmarsch der Promis dann für die Presse geben und ich bin sehr gespannt.
Mit rotem Teppich?
Mit rotem Teppich.
Oh Gott, da muss ich einen Anzug.
Uwe Lüko hat schon zugesagt.
Ach,
und Gerburg hat auch schon zugesagt.
Ach, Gerburg kommt auch?
Ja, die kommt auch.
Da überlege ich mal, ob ich mir Karten besorge.
Da wären wir jetzt ja genau beim Thema.
Ja.
Ich brauche keine Karte.
Du brauchst keine
Karte. Ich bin eingeladen.
Ja, ne?
Also gut, dass das kein Darsteller ist. Ja.
Ich habe auch mal in einem Film mitgespielt, will ich das gut sagen.
Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was das für ein Film war. Aber
Glanzke, Socks und Gloria.
Das klingt gut.
Gerrit Stratzkewski, kennst du den?
Nein.
Der ist so ein, das Punkrock, wie der Filme macht. Also der hat auch eine Idee im Kopf und dreht dann einfach los. Und es ist alles improvisiert. Da gibt es kein Drehbuch. Da gibt es so eine grobe Geschichte. Und Gerrit lernt auf Strecke auch immer Menschen kennen, irgendwie skurrile Leute, so eine Heavy-Metal-Gruppe irgendwie, also Fans oder also Mods und so. Und dann denkt er, hat er so eine Kampfszene irgendwie, diese Heavy-Metal-Fans und die Mods treffen sich irgendwie in irgendeiner Unterführung. Nur so eine Scheiße, also so im Positiven. Und dann guckt er irgendwie, dass er das noch irgendwie unterkriegt und das muss dann irgendwie noch in die Handlung rein und so. Also im Grunde ist es ein Film über so einen Typen, der Glanzshorts liebt und hinterher eine Prostituierte umbringt und solche Sachen.
Also mit den Shorts.
Mit den Shorts. Und zwischendurch passiert sehr viel und ich spiele einen...
Die Prostituierte.
Fast. Ich spiele Rainer Tresch. Der Mann, der die Missbriefdaumenwahl organisiert und genau. Und hab da so einen kurzen Auftritt als Promoter quasi. War auch lustig. Also deshalb habe ich gerade gefragt, irgendwie, ob bei dir wirklich Drehbuch und dann Drehplan und man dreht ja dann irgendwie so Anschlüsse und die müssen dann passen, ne, weil die eine Szene dann vielleicht irgendwie,
ja, klar.
Da sind Leute in der Kneipe. Und dann gehen die raus und das dreht man ja vielleicht nicht in einem durch,
nicht chronologisch,
sondern halt zwei Tage später. Das ist ja die Aufgabe des Regieassistenten, glaube ich.
Also wenn ich da ganz kurz aus meiner Laienhaftigkeit was zu sagen darf. Bei der Szene, bei der ich dabei war, wurde relativ oft Cut gerufen und dann mussten wir alle wieder auf Position und nochmal neu.
Weil deshalb, die beim Friseur gespielt hat.
Weil ein Text vergessen worden ist, weil vielleicht irgendwie gerade
Ja, der hätte sich mal ein bisschen konzentrieren müssen, Michael.
Weil die Kameraposition gerade nicht stimmte. Also von daher, Alex hat da schon sehr penibel drauf geachtet, dass diese ganzen Sachen auch so, wie es auf dem Blatt bei dir stand, dann umgesetzt werden.
Also Michael hat keinen einzigen Texthänger gehabt. Das kann ich hier schon mal sagen. Und es kommt drauf an. Es gibt halt Szenen, da können sich die Schauspielenden es sich durchaus erlauben, ein bisschen vom Text abzuweichen.
Es gibt ja auch diese, wie Bob Ross sagen würde, Happy Accidents, ne?
Genau, klar.
Gibt's, ich glaube, auch. Die Star Wars-Szene, bei der Leia zu Han Solo sagt, ich liebe dich, und er sagt,
ich weiß.
Ist ein im Grunde genommen Unfall gewesen.
Ja, nein, sowas gibt's, und es gibt halt aber auch Szenen, wo es dann wirklich auf jedes Wort ankommt. Also weil sonst irgendwie der Witz nicht zündet oder weil man sonst nicht versteht. Und da, also hier kann ich etwas großzügiger sein, aber da muss ich dann auch sagen, nein, nochmal, ich brauche dieses Wort.
Ja, wir waren ja da in einer Pressekonferenz und da sollte schon relativ alles genauso wiedergegeben worden sein, wie du es geschrieben hast, nehme ich an. Ich kenne ja das große Ganze auch noch nicht, aber auf jeden Fall hat der Dreh auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Kneipe war auch echt herzallerliebst.
Bin ich seit über 20 Jahren, bin ich da Stammgast.
Du wohnst dann gegenüber oder so, ne?
Nee, leider nicht. Ich habe meine Wohnsitze früher immer nach der Entfernung zu dieser Kneipe ausgesucht. Ich habe als Student habe ich so ungefähr 300 Schritte von dieser Kneipe entfernt gewohnt. Später dann nochmal 236, wenn man so rumgeht, und 234, wenn man andersrum geht. Und dann später nochmal, da waren es aber schon so 550 Schritte.
Und jetzt, hin und rückweg unterschieden sich wahrscheinlich auch noch.
Nüchtern und
besoffen. Nein, es ging immer darum, welchen Weg man wählt. Und jetzt wohne ich aber doch, also so weit wie jetzt, habe ich ganz selten erst von der Kneipe weggewohnt. Jetzt sind es 800 Meter.
800 Meter, wie viele Schritte?
Ja, ich habe ein Fahrrad.
Ach Gott.
Ja, ja.
Man soll ja 10.000 Schritte jeden Tag und so.
Habe ich auch mal gehört. Ich sitze so gerne.
Das ist eine Marketing-Erfindung mit den 10.000 Schritten, habe ich letztens gesehen.
Ja?
Ja, für diese Fitnessuhren war das damals. So. Man hat irgendeine Zahl gesucht und 10.000 klang.
10.000 klang groß, aber erreichbar. Ja. Und alle laufen nur so 6.000 Schritte und denken sich, wie
kriege ich die noch 10? Noch vier.
Kriegst du allerdings relativ einfach zusammen, wenn du einen Hund hast.
Ja.
Du wirst es
selbst. Ich müsste jetzt mal gucken heute. Entschuldigung, meine
jetzt Uhr. Hat er auf seine irgendwie. Uhr geguckt.
Wie viele Schritte? 111. Oh, nein, ist doch gut.
Peacebot. Kennst du Peacebot?
Aber um es noch einmal zu erwähnen, wir sind ja noch vor der Premiere, am Dienstag, den 30.01. In der Lichtburg in Essen. Diese Folge wird jetzt zeitnah online gehen und dann gibt es wahrscheinlich noch wenige Restkarten. Also schnell in die Shownotes gucken, noch ein paar Tickets bestellen und dann sehen wir uns dann alle an dem Dienstag.
Gerne.
Du, danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wir sehen uns ja schon bald wieder.
Ich freue mich.
Ich freue mich mehr.
Nein, ich freue mich mehr.
Nein, ich freue mich mehr.
Nein, ich glaube nicht.
Nehmt euch ein Zimmer. Ich gehe jetzt weg hier. Das okay. ist ja nicht zum Aushalten.
Du bist doch nur neidisch.
Ekelhaft, ekelhaft.
Du bist nur neidisch.
Nein, nein.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.